Hattest du gerade, ja, warum sollen die Buddhisten oder die, der Islam nicht richtig sein oder so? Ja, das sind doch auch nette Menschen und liebe Menschen, ne? So wird dies und jenes behauptet und dann stehen wir manchmal da hilflos und wissen nichts darauf zu sagen. Und, oder wir schleudern den Menschen einfach nur Bibelsprüche um die Ohren und sagt, es steht geschrieben, die Bibel sagt und so weiter. Dann, damit führen wir die Menschen nicht weiter. Das heißt, Gottes Wort und Gottes Sinn und Gedanken ist nicht unlogisch aufgebaut. Ja? Es ist nicht geistlich so verschroben, dass man abheben muss auf eine geistige Welt, um das zu verstehen. Nein, das ist ganz logisch. Das ist ganz natürlich. Und jeder von uns wird verstehen, wenn wir einen Gott haben wollen, jeder von uns, dann muss der Gott, dem wir nachfolgen, dem wir auch unser Leben geben, er muss für uns sein, oder? Würdet ihr einen Gott nachfolgen, der gegen euch wäre? Würdet ihr einem Gott nachfolgen, vor dem ihr Angst haben müsstet? Einem Gott, dem man nie gerecht wird, egal was man tut. Oder eine andere Frage. Glaubt ihr, dass ihr selbst Gott seid? Ja, das sind Dinge, von denen wir heute sprechen. Die New Age-Richtung, die ja auch eine Religion ist, sie glauben selbst, dass sie in sich das Göttliche haben und dass das Göttliche nur aktiviert werden muss in ihnen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, er steht im Mittelpunkt. Der Mensch macht sich zum Maß aller Dinge. Aber egal welche Religion oder Philosophie außerhalb der Bibel ist, wir werden merken, es sind menschliche, erdachte Systeme, die irgendwo hinken, die irgendwo überall überhaupt gar nicht dazu führen, dass sie uns eine Hilfe sein können. Und schlussendlich werden wir und wird jeder, der das dennoch glaubt, daran enttäuscht werden. Und es werden verlorene Jahre sein. Darum ist es ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir einfach nicht nur sagen, ach, mein Vater war auch schon im Glauben und deswegen bin ich auch im Glauben. Sondern einfach, jeder von euch steht davor, eine eigene persönliche Entscheidung zu treffen. Du musst sagen, ich glaube, weil ich das für richtig halte, weil ich denke, und aus dem Grund musst du sagen. Nicht, ich habe mal gehört, oder die sagen alle, ja, oder der Pastor hat es gesagt, und der muss ja wohl recht haben. Das sind alles Dinge, die ich gehört habe. Wir haben vor Jahren in einer Kirche gesessen, da wurde die Kindertaufe gemacht. Und der Pastor hat dermaßen Unsinn gesagt, wirklich Unsinn. Und die Leute haben alle da gesessen und haben genickt. Anita war schon so böse, dass sie aufstehen wollte. Ich habe gedacht, ich will sie festhalten. Und schlussendlich haben wir dann beim Essen dann mit den unseren näheren Verwandten, um die es ja ging, damit gesprochen. Dann hat mein Schwager einfach gesagt, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Der Pastor muss doch wohl wissen, dass es was recht ist. Ja, an sich müsste er das wissen. Aber ich möchte heute etwas ganz Wichtiges sagen. Du, ganz persönlich du, jeder von euch, ist entscheidend für euer Wohlergehen, also ob ihr im Segen oder im Fluch lebt. Du wirst niemals dich entschuldigen können vor irgendwann, sondern Gott hat dir Verantwortung übertragen. Gott hat dich in eine Freiheit hineingesetzt. Oder ich sage jetzt besser, der Schöpfer dieses Universums, ich will nochmal neutral bleiben, der Schöpfer dieses Universums, der Gott, der dich gemacht hat, der hat dich in Verantwortung gesetzt. Du wirst eines Tages nie sagen können, und das machen die Menschen ja auch so gern, ich bin sauer auf Gott. Kann man nicht, geht nicht. Das ist eine Abwälzung der Schuld. Und ich habe jetzt einen wunderbaren Satz gehört und dieser Satz hieß, echte Buße ist Verantwortung für seine eigenen Taten zu übernehmen. Ja? Man wälzt es immer wieder ab. Ich wäre nie gekränkt worden, es hat mich nie so getroffen, wenn der nicht so mit mir umgegangen wäre. Ja, echte Buße ist Verantwortung für seine Schuld zu übernehmen. Gut, das vorweg. Wir schlagen wir das erste Buch Mose auf dazu, gehen trotzdem in die Bibel, obwohl wir noch ganz neutral dastehen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Verse 26 und 27. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, und über das Vögel und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib schuf er sie. Also wir sehen, Gott hat, als er den Menschen geschaffen hat, seinen Charakter in den Menschen hineingelegt. Sein Verlangen. In seinem Bilde hat er ihn geschaffen. Er hat ihn nicht als Affen geschaffen und auch nicht als Mutation aus irgendetwas heraus, sondern in seinem Bilde schuf er ihn. Gott hat also dem Menschen auch Bedürfnisse gegeben, Bedürfnisse, Verlangen gegeben. In uns Menschen ist etwas hineingelegt, was sehr, sehr wichtig ist, was wir auch nicht ignorieren dürfen. Und wenn wir über die Dinge weggehen, dann werden wir merken, das funktioniert nicht. Wir werden uns irgendwelchen Schaden zufügen. Wir müssen also sehen, Gott hat etwas gewollt. Er hat uns seinen Charakter, sein Verlangen hineingelegt. Er hat uns in seinem Bild geschaffen und nichts anderes. Das heißt also, Gott hat uns auch Freiheit gegeben. Gott, wir stehen nicht unter irgendeiner Knute, wo Gott sagt, Du musst, verstehst du? Du hast keinen Ausweg, du hast keine Chance. Ein Mensch, der keine Chance hat, der keine Freiheit hat, der kann sich auch nicht frei entscheiden. Und ihr werdet das ja, ihr könnt es doch bestimmt jetzt der Sache zustimmen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über ein natürliches Gesetz, das Gesetz von Saat und Ernte, was in diese Welt hineingegeben ist. Das kann keiner kaputt reden. Was du siehst, das wirst du ernten, ne? Das ist etwas, das ist ganz natürlich in der Natur. Da kann keiner sagen, nee, stimmt nicht. Ich habe neulich einen Kirschbaum gepflanzt und habe davon Pflaumen geerntet. Das geht nicht, das weiß jeder, ja? Keiner kann Weizen sehen und wird dann Raps ernten oder so, ja? Es geht nicht. Was du siehst, das wirst du ernten. Das ist ganz natürlich. Und das hat Gott einfach hineingegeben, dieses Lebensgesetz ist da. Das kann auch niemand umgehen. In dem Augenblick, wo der Mensch es umgeht, fügt er sich oder anderen Schaden zu. Und lass uns mal in diesem Gesetz weitergehen. Was bedeutet denn das Gesetz? Alles das, was du tust. Ein Mensch hat einen Ball gegen die Wand geworfen, richtig mit Wucht, und er ist ihm ins Gesicht geflogen. Das heißt, es kommt zurück. Es kommt wieder auf dich. Ob Negatives oder Gutes, es kommt wieder auf dich. Hau ich dir eine, dann wird Gott jemand haben, der mir eine zurückhaut. Das ist ein Lebensgesetz, was einfach gegeben ist. Das können wir nicht ausschalten. Und Gesetze, die auf der Erde sind, wie zum Beispiel, wir können sie ignorieren oder ignorieren wollen, aber versuch mal, das Gesetz der Schwerkraft zu ignorieren. Versuch es mal. Wird es dir gelingen? Du kannst eine Weile widerstehen, du kannst hochspringen. Eine Sekunde meinst du, hast es überwunden, aber im Nu wirkt es wieder und bringt dich wieder auf die Erde zurück. Es gibt gewisse Gesetze, die Gott in diese einfach auf diese Erde gegeben hat. Die müssen wir einfach respektieren. Und wenn wir sie nicht respektieren, schaden wir uns selbst. Ich kann sagen, nein, das Gesetz, dass ich von Nahrung leben muss, ich respektiere es nicht mehr. Und du kannst, wenn du ein sehr entschiedener, willensstarker Mensch bist, dann hältst du eine Weile durch, nicht zu essen. Aber irgendwann wirst du zugeben müssen, selbst wenn du viele Funde hast, die du geben kannst, irgendwann wirst du zugeben müssen, es funktioniert nicht. Ich werde wieder was essen müssen oder ich gehe kaputt. Ich werde sterben. Also wir merken,
da gibt es einen ganz tollen medizinischen Beweis, weil das Jesus 40 Tage gefastet hat. Ne? Nach 40 Tagen fängt, punktgenau, nach 40 Tagen fängt der Zerfall des Körpers an. Bis dahin ist alles okay. Mhm. Das ist ja interessant.
Wunderbar. Also, Kernsatz 1, den ich geschrieben habe. Die Bibel sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Es wird nirgendwo gesagt, und das werden wir auch sehen. Das können wir auch wieder vergleichen, da sprechen wir gleich drüber. Du bist eine einzigartige Schöpfung. Du bist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Tier, so schön ein Tier sein mag, so ein netten Tier sein mag. Aber du wirst merken, du bist mehr wie ein Tier. Du bist einzigartig. Die Bibel, und das merkst du ja auch, das leben wir doch in der Welt. Die Tiere herrschen nicht über die Menschen, oder? Sondern der Mensch herrscht über die Tiere. Ich will dir Herrschaft geben über die Tiere, über die Natur, über die ganze Schöpfung. Wir haben Herrschaft über diese Schöpfung. Wir haben die Tiere gezähmt, wir machen die Tiere uns untertan. In allen Bereichen stimmt das sogar, was die Bibel sagt. Also du, das musst du einfach mal sehen, du und dein Nachbar und der dich ärgert, ist die Krone der Schöpfung. Von Gott geschaffen. Nur was sein kann, verunstaltet im Laufe des Lebens. Das ist eine andere Sache. Ne? Wir können auch was Schönes empfangen, irgendeinen Gegenstand, und können ihn so verunstalten, dass er nicht mehr erkennbar ist. Aber da kommen wir später zu, das ist jetzt nicht. Zuallererst musst du mal sehen, und dass Gott dir einen freien Willen gegeben hat, Gott dir ganz bestellt, weil du ohne freien Willen dich gar nicht wohlfühlst. Alles das, was Gott in dich hineingegeben hat, er hat gesagt, es ist sehr gut. Du bist geschaffen im Bilde Gottes, das ist sehr gut. Da habe ich jetzt die Bibelstelle gelesen, aber wenn ihr möchtet, können wir es nochmal lesen. Und Gott sprach, es ist sehr gut. Wollen wir es lesen? Der letzte Vers in Kapitel 1 ist der 31. Ne? Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, steht bei mir. Also Gott hat nicht gesagt, Mann, das ist mir jetzt misslungen oder so. Du bist nicht misslungen. Vielleicht sind die Menschen nicht so mit dir umgegangen, haben die Lebensgesetze, ich nenne sie mal Lebensgesetze, die es auf dieser Erde gibt, nicht respektiert. Und sind dadurch verunstaltet worden. Aber zuallererst hat Gott uns so gemacht. Und so, wenn wir in den richtigen Linien gehen, das wissen wir, das sind Naturgesetze, dann klappt das, dann funktioniert das, dann geht's gut. Ich will ganz einfache Beispiele nehmen. Bau den Motor aus deinem Auto aus und bau einen zweiten Kühler dafür ein. Was wird mit dem Auto werden? Ja, hast zwei Kühler, aber kannst nicht fahren. Es ist sehr schön, macht vielleicht gar nicht so schlecht aussehen, vielleicht ist er besser verchromt, aber es funktioniert nicht. Ja, wir sehen, und es gibt ganz bestimmt auch einen, der das Auto erfunden hat. Ja? Wenn einer schlauer ist wie das Auto und beachtet auch nicht die Grundregeln mit diesem Auto, er kann die Grundregeln total ignorieren, dass er sagt, ich weiß hier besser was mal. Als Beispiel. Du hast das Auto neu bekommen und dann hast du die Gebrauchsanweisung gelesen, bei welchen Gängen du umschalten sollst. Dann sagst du, was für Quatsch, ich mache hier, wie ich denke. Und du fährst im ersten los und 80 fährst du im ersten. Die ersten 10 Kilometer. Es kann sein, dass dein Auto dampft und raucht und auseinanderfliegt. Und warum ist das so? Weil du einfach die Prinzipien, nachdem das Auto hergestellt wurde, nicht beachtet hast. Das weiß jeder. Der Hersteller, der das Auto gemacht hat, der, oder besser gesagt, der es auch erfunden hat, der es immer weiterentwickelt hat, der hat Gesetze aufgeschrieben, der hat Grundregeln zum Gebrauch aufgeschrieben und der sagt, solange du danach handelst, wird das Auto super funktionieren. Wenn du außerhalb dieser Gesetze dich verhältst, musst du damit rechnen, dass das Auto streikt. Das ist bei uns ganz genauso. Ich frage dich das jetzt nochmal. Wenn Gott uns Freiheit gegeben hat, absolute Freiheit gegeben hat, wie fühlst du dich, wenn einer die Freiheit dir einschränkt? Als Beispiel, dein Mann, ihr seid ja viele Frauen, ist ja ganz gut, dein Mann erlaubt dir überhaupt keinen freien Willen mehr. Er sagt, alles, was du zu machen hast, wann du aufzustehen hast, wann du ins Bett zu gehen hast, was du anzuziehen hast, wie viel du auszugeben hast, wann, ob du überhaupt mit dem Auto fahren kannst, wann du rausgehen darfst, das alles bestimmt er. Wie fühlst du dich dabei?
Schlecht.
Da brauchen wir gar nicht fragen. Ne? Wir wissen, wir würden uns ohne Freiheit gar nicht wohlfühlen. Wir würden eingeschränkt sein, wir würden eingehen wie eine Primel, wie man so schön sagt. Ja? Wir würden eingehen wie eine Primel. Wir würden uns nicht entwickeln. Warum? Weil der Schöpfer uns nicht zu diesem Zweck geschaffen hat. Wir sehen also die Frucht eines entgegengesetzten Handelns, wie wir hergestellt sind, soll ich es einfach mal sagen, ist negativ in diesem Fall. Also kann es nicht so von Gott gewollt sein. Um das zu sehen. Und darum, jetzt lege ich wieder die Messlatte an gewisse Religionen, ne, weil wir ja gesagt haben, prüft alles. Letztes Mal gesprochen, ihr seid verantwortlich, alles zu prüfen und zu sehen, was für Frucht kommt daraus. Ist es negative Frucht? Dann weißt du, es ist falsch. Wir sind nicht geschaffen, wir funktionieren nicht so. Wenn einer behauptet, du kannst 120 Tage fasten, du kannst es probieren. Und kann sein, da gibt es ja diesen Spaß, ja? Die kennt ihr, ne? Ich wollte meiner Kuh das Essen abgewöhnen. Und einen Tag, bevor es mir gelungen ist, ist sie gestorben. Ja, wir merken, es gibt Dinge, die gehen nicht. Es gibt Dinge, die gehen nicht, ja. Die funktionieren nicht, die wirken zum Negativen hin. Und wenn ich darin lebe, werde ich mich und andere zerstören. Also es ist eine Grundregel, die erste Grundregel, die du sehen musst, du hast Freiheit, dich zu entscheiden, dazu bist du gesetzt. Nur ein freier Mensch kann echt lieben. Die Liebe nur eines freien Menschen kann sich entfalten. Ein Unfreier kann sich nie entfalten. Er wird immer weiter eingeengt und wird schlussendlich sterben unter seiner Unfreiheit. Gut, das ist der Mensch, halte das fest, ist die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist geschaffen als eine persönliche Freiheit und er muss selbst Entscheidungen treffen. Und er ist ausgestattet von seinem Schöpfer durch Mechanismen, mit denen er unterscheiden kann. Denn kein Schöpfer wird dich herstellen und wird dir Entscheidungsfreiheit geben und du hast gar keine Möglichkeiten, nach denen du entscheiden kannst. Und eines dieser Mechanismen, die er in dich hineingelegt hat, in jeden Menschen, egal ob Hindu, ob Moslem, ob New Ageler oder ob ein Jesusgläubiger, ist das Gewissen. Das menschliche Gewissen. Und das menschliche Gewissen zeigt dir an, ob eine Sache gut ist oder nicht gut ist. Dieses menschliche Gewissen, dem kann man folgen, dem kann man sich hingeben, man kann es auch ignorieren. Und je länger man es ignoriert, tötet man dieses Gewissen. Und schlussendlich funktioniert es nicht mehr. Wie ich das mit dem Auto auch gesagt habe. Ich kann eine gewisse Zeit lang Sachen von meinem Auto ignorieren. Und irgendwann ist es kaputt. Dann funktioniert das nicht mehr. Das ist das Zweite. Gott hat dich mit Fähigkeiten ausgestattet, mit einem Verstand. Und das ist ganz, ganz wichtig. In der Bibel kann man nie sagen, du darfst deinen Verstand nicht benutzen. Das ist Quatsch, wer sowas sagt. Es gibt viele Dinge, die brauchst du, deinen Verstand brauchst du. Dein Verstand hat einen Zweck. Aber du darfst, wenn ich das mal so sagen soll, mit einem Auto zu vergleichen, deinen Schaltknüppel, wenn du dein Auto hast, was mit Gangschaltung ist, dein Schaltknüppel ist nicht das Auto. Und du machst auch nicht das Auto auf und sagst, hab ich nicht einen schönen Schaltknüppel? Ist das nicht ein Schaltknüppel? Ah, der Schaltknüppel ist ein und alles von meinem Auto. Ist doch Quatsch, ja? Der Schaltknüppel hat eine Notwendigkeit, den brauche ich, aber den glorifiziere ich nicht. Und so hat alles das, was wir haben, unser Verstand, unser Gewissen, das sind nicht etwas, was wir erheben. Ja? Was wir sagen, das ist ein und alles. Das sind, die haben Aufgaben, damit wir funktionieren, nichts anderes. Ja? So wie der Schaltknüppel, wie das Gaspedal. Die haben alle Aufgaben. Unser Verstand, unser Gewissen, unser Intellekt, alles, was wir von Gott haben, sind Aufgaben, die Gott uns gegeben hat. Unsere Augen, unsere Ohren, das sind alles Dinge, die sollen wir nicht ignorieren. Aber wir dürfen sie nicht in eine Stellung geben, in eine Stellung bringen, die sie von unserem Schöpfer nicht gewollt haben. Ja? Ist das verständlich? Ist das heute Abend zu? Ich will das einfach wirklich so langsam aufbauen. So.
Gut.
Also, du selbst bist verantwortlich zur Prüfung. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Zu prüfen, und zwar an diesem Gesetz von Saat und Ernte. Du möchtest doch keine schlechte Frucht, keine negative Frucht, oder? Keiner möchte eine negative Frucht. Aber du darfst dieses Prüfen nicht ignorieren. Du musst nachfragen, wenn du eine Sache nicht verstehst. Es ist ganz wichtig, dass du nicht sagst, ach, die Mehrheit glaubt das. Ja. Na und? Die Mehrheit kann falsch sein, oder? Es ist doch nie gesagt, weil eine Mehrheit das tut, dass sie deswegen richtig sind. Kennt ihr diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die sind wie kleine Ratten. Die rennen alle ins Meer, habt ihr schon mal gesehen? Der eine rennt vorweg, alle rennen hinterher. Ich habe da mal einen Film drüber gesehen, ich weiß nicht, wie die heißen. Ne, die sind nicht Ratten, die sind wie, haben die Größe wie... Die rennen alle ins Wasser und weil der... Nein, keine Wasserratten. Nein, die sind ziemlich schnell.
Ja, die sind auch schnell.
Und weil der Anführer rennt voraus, alles rennt hinterher und rennt ins Wasser und ertrinkt schlussendlich.
Das mache ich nicht.
Wenn ihr denkt, das ist alles nicht so wichtig, was ich hier sage, dann täuscht ihr. Wenn die meisten Menschen das tun würden, was ich hier sage, sie würden nicht das tun, was sie tun. Noch etwas sehr Wichtiges. Jeder Mensch muss ein Ziel in seinem Leben haben. Er muss sich Gedanken machen, er muss ein Ziel haben, er muss sich darüber bewusst sein, was ist mein Ziel in meinem Leben. Wenn er kein Ziel hat, wird er ziellos, er wird orientierungslos. Und er wird unsicher in seiner Handlung. Du musst wissen, was dein Ziel ist. Damit musst du dich beschäftigen, damit musst du dich auseinandersetzen. Es gibt viele Menschen, die stehen am Ende ihres Lebens und sie sagen, könnte ich noch einmal von vorne anfangen. Sie haben irgendwo in den Tag hineingelebt, auch morgen ist wieder ein neuer Tag, und irgendwann bereuen sie, dass sie sich nicht ein Ziel gesetzt haben. Wir müssen ein Ziel haben. Wenn wir ein Ziel haben, können wir direkt darauf zugehen, auf die ganze Sache. Also, ich will nochmal auf dieses erste Lebensgesetz eingehen. Ich habe es einfach Lebensgesetze genannt, weil der Schöpfer es hineingegeben hat in diese Welt und weil niemand diesem Lebensgesetz von Saat und Ernte entfliehen kann. Das kann niemand umdrehen. Manche haben schon gemeint, sie könnten das ausschalten irgendwo. Wir wissen, es funktioniert nicht. das Perpetuum mobile, irgendetwas zu bauen, was sich selbst. Es geht nicht. Es geht nicht. Und wichtig ist, das wirst du auch an dir selbst sagen und sagen wollen, du selbst möchtest in deinem Leben für dich, für deine Familie, das hat Gott auch so hineingelegt, eine gute Frucht sein. Und das möchte jeder. Und die gute Frucht, das wird keiner, egal welcher Religion er angehört, das wird keiner kaputt reden. Die gute Frucht ist Friede, Freude, also Geborgenheit, Wertschätzung. Gegen die Dinge, die ich jetzt erhebe, wird keiner sagen, so einen Quatsch brauche ich nicht. Jeder hat eine Sehnsucht danach. Und die Folgen dieser guten Frucht oder dieser der Saat, die ich aussehe, aber der guten Frucht, die ich dadurch auch ernte, es bringt eine gute Frucht. Die Dinge, die ich jetzt sage, haben eine gute Frucht zur Folge. Wertschätzung. Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Anerkennung. Lob. Erhebung. Liebe. Annahme. Geduld. Erbarmen. Und Wahrheit. Würde einer der Menschen, mit denen du sprechen würdest, würde der das kaputt, würde sagen, Mann, das brauchen Menschen nicht. Ich glaube, jeder Mensch, der noch einigermaßen natürliche Sinne hat, dessen Sinne nicht kaputt gemacht sind, über die rede ich, wird dir nicht widersprechen in diesen Punkten, oder?
Ja.
Bis jetzt kann jeder sagen, das ist absolut logisch. Ist es so?
Ja.
Ja, also, und jetzt kann ich sagen, diese Gradmesser kannst du an jede Religion anlegen. Jede Religion, die das beachtet, die nicht den Menschen zum Mittelpunkt macht, aber die weiß, wir sind nun mal Menschen auf dieser Erde, ja? Und wenn wir uns nicht so begegnen, dann zerstören wir. Dann zerstören wir die ganze Schöpfung, wir machen alles kaputt. Und Gott, der uns in seinem Bild geschaffen hat, der zerstört sich doch nicht selbst. Der Gott, der sich selbst zerstört, den können wir nicht gebrauchen. Den wollen wir auch nicht. Aber der Gott, den wir haben und an den wir glauben, ich lasse das Wort Gott nochmal neutral. Ob das nun Buddha ist, ob das nun Allah ist, ob das nun der Gott, der Esoteriker ist, das lasse ich einfach nochmal alles neutral. Aber der richtige Gott, der wird das fördern, weil es den Menschen fördert, weil es Kommunikation fördert, weil es Frieden bringt. Er weiß, der Mensch kann ohne dem nicht leben. Und jeder, der das nicht beachtet, der das auch in dem, was er druckt für die Menschen, wie die Lebensgesetze. Wer das nicht beachtet, zerstört schlussendlich den Menschen. Das könnt ihr alle sehen. Ja, wenn wir das wissen, aber da kommen wir nachher noch dazu. Auf den Punkt kommen wir noch. Wenn wir das wissen, wissen wir, wir müssen danach handeln, wenn wir danach streben, eine Welt von Frieden hier gründen zu wollen. Frieden mit den Menschen haben zu wollen, müssen wir diese Dinge anwenden. Wir müssen einem Menschen Freiheit lassen. Wir dürfen ihn nicht einschränken in seiner Freiheit. Wir müssen den Menschen mit Wertschätzung, mit Annahme, mit Liebe, mit Erbarmen, mit Geduld, mit Sanftmut, mit Wahrheit begegnen. Dann wird die Frucht, die daraus entsteht, gut sein. Also ich habe das jetzt genannt, dass der Schöpfer in den Menschen gewisse Grundbedürfnisse hineingelegt hat, die erfüllt werden müssen. Und wenn die nicht erfüllt werden, wird er Schaden haben. Hirselbald hat mal darüber gesprochen. Er sagt, das hat mit Glauben an die Bibel gar nichts zu tun. Das ist einfach, das sind Lebensgesetze. Er spricht von einem Mann, der sein Kind, ein Reiter, ja, der hat selbst gerne geritten. Und er hat seinen kleinen Sohn von in einem gewissen Alter, ich weiß nicht, 7 Jahre aufs Pferd gehoben. Hat ihn da auf dem Pferd sitzen lassen, hat das Pferd erstmal an der, wie sagt man, an der. Zügel.
Zügel.
An die Zügel genommen, hat es umhergeführt. Und bei allem, was er mit seinem Sohn gemacht hat, hat er ihn ständig gelobt. Kleiner, du machst das gut, toll, wie du da sitzt. Ja? Ich begreife das von dir. Er hat immer nur gelobt, das Kind. Er hat gesagt, dieser Sohn wurde zu einem großen Reiter, der mit Sicherheit dieses Feld beherrscht hat. Das sind Lebensregeln. Das hat gar nichts damit zu tun, ob das jetzt angewandt wird für geistliche Zwecke. Das sind einfach nur Lebensregeln. Und wir wissen dann, die Eltern, die das beherzigen, diese Dinge beherzigen, die werden Kinder haben, die in ihrer Persönlichkeit gesund sind. Wir werden Menschen um uns haben, die in ihrer Persönlichkeit gesund sind. Jetzt könnt ihr sehen, wie wichtig das ist, wem wir glauben. Ja? Jeder Mensch, der kaputte Kinder hat, der erntet kaputte Kinder. Vielleicht kommt er später ins Altersheim, weil die Kinder kein Herz für die Eltern haben. Die Eltern haben nicht hineingesehen, Barmherzigkeit und Liebe. Es hat das Kind keine Barmherzigkeit und Liebe. Und sie ernten Unbarmherzigkeit, indem sie sagen, haben keine Zeit für die Eltern, Altersheim da und da oder so. Also Motive bestimmen jetzt die Rolle. Ich habe noch weitere Dinge geschrieben. Diese Wertschätzung muss unabhängig sein vom Geschlecht. Also ich hätte gesagt, die Grundbedürfnisse sind unabhängig vom Geschlecht, von der Hautfarbe, von dem äußeren Erscheinungsbild, seiner Bildung, seiner Kultur und seinem Intelligenzquotienten. Ne? Wenn wir die Dinge beachten, wie fühlt sich eine Frau, wie würde sich eine Frau fühlen, weil sie Frau ist, wird sie nicht so geachtet, oder wird sie nicht so wertgeschätzt wie der Mann, weil er, meinetwegen die Frau macht den Haushalt, kümmert sich um die Kinder. Der Mann bringt monatlich bringt das Geld dafür nach Hause. Aber er hält sich jetzt für wichtiger wie die Frau. Wie würde die Frau sich fühlen? Schlechter, ne? Doch schlechter. Ich denke, das ist auch der Grund, warum man hat sich nicht im Leben orientiert an der Wahrheit. Versteht ihr? Man hat Lebensgesetze gemacht, die zum Nachteil des Menschen sind. Manche haben sogar die Bibel so ausgelegt und haben die Bibel noch benutzt. Ihre Ideologie, nenne ich sie mal. Es ist dann nur noch eine Ideologie. Wenn ein Mensch die Bibel auslegt, wie er es will, wie die Zeugen Jehovas es zum Beispiel machen, dann wird es zu einer Ideologie. Und dann wird es zu einer Sekte. Jede Sekte macht, wie in meinem Beispiel, macht den Steuerknüppel zu dem Mittelpunkt. Es erhebt irgendeine Sache, die nur einen Zweck hat. Ist egal, wo es ist. Wir müssen sehen, dass all die Dinge, es gibt gewisse Gemeinden, die machen die Gaben zum Mittelpunkt ihres Gottesdienstes. Jede Woche geht es nur um die Gaben, 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 Gaben. Und die Gaben sind so wichtig. Und wenn du die Gaben nicht hast, dann natürlich sind die Gaben gut und wichtig. Aber Jesus ist der Mittelpunkt. Der Christen muss Jesus der Mittelpunkt sein. Er ist ein und alles. Und alles andere, auch die Gaben, sind Mittel zum Zweck, dahin zu wachsen, wo wir hinwachsen sollen. Aber darf doch nicht zum Mittelpunkt des Lebens gemacht werden. Könnt ihr das sehen? Gut, das war wieder ein kleiner Abschweifer. Erfüllen wir in den Menschen nicht diese Grundbedürfnisse, die der Mensch hat, habe ich gesagt, wird Schaden hervorkommen. Negative Frucht, was ist das? Wie sieht die aus?
Schlecht.
Nur schlecht reicht mir nicht.
Unbarmherzigkeit.
Bosheit. Das ist die Saat. Gut, das ist Sachs. Das ist die Saat. Das ist die Frucht davon.
Krankheit.
Zum Beispiel? Ich habe mal aufgeschrieben jetzt, es gibt bestimmt noch mehr. Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Einsamkeit, Verlassenheit. Vielerlei Formen der Ängste. Gewalt. Aggression, Wut, Zerstörung, Leben in Scheinwelten, auch das, Leben in Scheinwelten. Und man erwählt sich Lebensweisen, in denen ich durch meine Leistung beweise, dass ich wertvoll bin. Wisst ihr, wie viele Menschen darin leben, das, was sie tun, wollen sie ihren Wert? Und in dem Augenblick, wo sie in die Rente gehen, da fallen sie fast in Depression. Warum? Woran liegt das? Sie fühlen sich plötzlich als unwert.
Ja?
Ja, sie haben ihren Wert abhängig gemacht von dem, was sie leisten. Und dann fallen sie in ein Loch.
Habe ich auch gerade gedacht. Bitter, sagte jemand.
Ja, bitterkalt. Ja. Fallen sie in ein Loch. Und dann gehen sie hin und fangen an, sich eine Flasche Schnaps zu kaufen. Irgendetwas, was sie da tröstet. Eine Weile wenigstens mal. Diese schlechten Gefühle wegnimmt. Und das alles zeigt nur eins. Und das müssen wir immer wieder sehen. Ist die Frucht negativ? Dann ist die Saat falsch. Dann habe ich mich nicht... Dann habe ich mich nicht nach einer richtigen Gebrauchsanweisung gerichtet. Ja? Oder ich habe was falsch verstanden. Manchmal kann man auch durch falsches Verständnis eine negative Frucht hervorbringen. Denk mal drüber nach. Das geht nicht nur über das, was du oder was andere zu dir sagen oder du über dich. Es geht auch darum, was du denkst. Diese Dinge, dein Glaube... Das haben wir letztes Mal so klar gemacht. Dein Glaube, dein Vertrauen in eine gewisse Sache, was du denkst, hat eine Folge. Du tust es. Du handelst danach. Darum ist es wichtig, was du glaubst. Mach dich niemals zum Sklaven eines Menschen. Prüfe das ganz genau. An folgenden Kriterien. Wird das gute Frucht für mich, zuallererst für mich, und für mein Umfeld bringen. Gut, wie ihr seht, all die Dinge, die ich jetzt noch gesagt habe, sind noch wertneutral. Sie sagen noch nichts. Wir können an jedem, wie wir das letztes Mal gesagt haben, an jedem diese Ansprüche, die wir brauchen in den Menschen, anlegen und werden sehen, welche Religion erfüllt denn das. Welche fällt durch? Erfüllt das die christliche Religion? Erfüllt das der Katholizismus? Mal ganz einfach. Erfüllt ihr das? Erfüllt das nicht. Kann das nicht erfüllen. Sie hätten nie die Kreuzritter angestellt, die alles niedergemacht hätten, wenn sie diese Dinge erfüllt hätten. Oder? Sie haben diese Dinge, sie haben die Freiheit des anderen nicht akzeptiert, nicht respektiert. Sie haben Dinge getan, durch die sie sich bereichert haben. Sie haben das Gesetz auch der Saat und Ernte damit nicht berücksichtigt, oder? Schick einen los und bekämpfe ihn. Was erntest du? Du erntest Krieg. Wenn du Krieg säst, erntest du Krieg. Es ist ein Lebensgesetz. Fang in deiner Familie Krieg an, du wirst Krieg ernten. Du kannst dich darauf verlassen. Die Folgen von diesen Negativen sind Kriege, Rassentrennung, Scheidung, auch Scheidung zwischen Arm und Reich. Gut, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. In vielen Ländern sehen wir die Auswirkungen der vielen Religionen, die es gibt. Oder die Auswirkungen dessen, wir können noch weitergehen, dessen, was sie glauben. Wenn wir einfach sehen wollen, was ist denn das Richtige, brauchen wir nur in die Länder hineingucken, wo es gelebt wird. Wir können sagen, was ist die Frucht dessen? Guckt in die Länder des Islam. Als Beispiel. Wenn der Islam sagt, er ist tolerant und er ist gut, dann müssten in islamischen Ländern gute Frucht sein. Nun könnte man sagen, ja, aber gut, wo ist denn dann das Christentum gut? Wo ist denn dann welches? Wir müssen vom Christentum, es ist eine der wenigen Religionen, wo nie ein ganzes Land Herrschaft hat, oder? Wisst ihr eins? Ja, überdenkt man da. Es gibt Länder, die sind total unter dem Buddhismus. Der Dalai Lama wartet immer noch drauf, dass er seins kriegt. Aber Thailand zum Beispiel herrscht der Buddhismus. Wie sieht die Frucht aus? Kinderpornografie, Kindersex ist Nummer eins. Kinderarbeit. Das Land ist total verarmt und die Frucht dessen sehen wir. Tempel, wo Tempelhuren drin gehalten werden, die als junge Mädchen schon mit 14 Jahren verkauft werden. An die reichen Westler, die daherkommen und sich befriedigen an diesen Menschen. Naja, wie wird die Frucht in diese Mädchen aussehen? Die Persönlichkeit wird natürlich nach ganz kurzer Zeit total zerstört sein. Die wird kein Wertgefühl mehr haben über sich selbst, weil sie nur gebraucht wird. Missbraucht wird, besser gesagt. Also wir können sehen, das kann es nicht sein, wir können auch sehen, und da wollte ich ja auch ganz klar darauf hinaus, dass auch da, wo Länder unter einer Religion gestanden haben, wie dem Katholizismus, das ist auch nicht gut. Wir sehen auch, die Religionen sind nicht gut. Wir sehen, wir müssen uns entscheiden für das Evangelium. Das ist das Einzige drin, wo du es findest, dass es nichts gibt, was den anderen schädigt. Jesus hat gesagt, so viele Dinge gesagt, so wie du willst, dass man dir tut, das tu auch dem anderen. Welche Religion sagt das? Keine Religion sagt das. Es wird nur im Evangelium ausgedrückt. Also, du selbst musst Richtiges vom Falschen unterscheiden. Du musst Philosophien, Religion, Ideologien auf den Prüfstand dieser Dinge bringen. Und wisst ihr, die meisten beschäftigen sich gar nicht damit. Die haben irgendwo mal was gehört davon. Und dann wollen sie mitreden. Rede nur mit, über was du kennst. Aber guck dir auch die Frucht an dieser Dinge. Die genauso irre sind, aber die Menschen sagen es sehr leicht. Zum Beispiel, dass du sagst, es ist wichtig, was du glaubst. Haben wir ja das letzte Mal gesagt. Es ist wichtig, wenn jemand sagt, ich glaube an gar nichts. Die Aussage stimmt nicht. Das haben wir letztes Mal und vorletztes Mal auch schon. Als festgestellt, dass es eine Lüge ist. Jeder glaubt an etwas. Wir haben gesagt, wenn dieses Hinweisschild nach Eifel zeigt, und da steht 20 Kilometer Eifel, er glaubt das. Jeder Mensch, der zum Arzt geht, kriegt ein Medikament. Der Arzt sagt, Sie nehmen täglich 2 Tabletten hiervon. Der Mensch glaubt dem Arzt, sonst würde er es nicht nehmen. Wenn er glauben würde, da ist E605, was er innerhalb einer halben Stunde umbringen würde, er würde es nicht nehmen, oder? Warum? Weil er nicht glaubt. Also, wenn jemand sagt, er glaubt nicht, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Wir müssen aber sagen, wegen dem Ziel, was jeder Mensch haben muss, Der Mensch, der zum Arzt geht und sich ein Medikament verschreiben lässt, er hat zum Ziel, gesund zu werden, oder? Ja, deswegen geht er hier hin. Er hat ein Ziel. Hätte er kein Ziel, würde er umher und würde sagen, oh, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Ich weiß, ich bin nicht sicher. Also das Ziel ist, gesund zu werden, deswegen geht er hin. Und seinen Glauben setzt er ein, indem er einem Arzt glaubt. Gut. Manche Menschen sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Was würdest du dieser These entgegenhalten?
Wind kann man auch nicht sehen.
Amen. Wind kann man nicht sehen. Strom kann man auch nicht sehen. Aber spüren. Aber wenn du nachgucken willst, wie eine Leitung langläuft, dann guckst du schnell hinterher, du wirst es nicht feststellen. Du würdest auch sagen, du würdest auch sagen, zum Beispiel, du stellst den Fernseher an, ja? Und da sitzt einer in deinem Fernseher, den siehst du ganz klar, der ist aber 450 Kilometer weg. Irgendwo sitzt er in Frankfurt oder irgendwo im Studio, aber er scheint auf deinem Fernseher. Wie kommt er jetzt da rein? Also Radiowellen und Fernsehwellen, dein Parabolspiegel oder deine Schüssel, die du aufgebaut hast, wie die Dinge da reindüsen, das siehst du alles nicht. Du könntest auch sagen, Quatsch, der fängt doch nicht Strahlen auf, der macht deine Schüssel ab, dann wirst du sehen. Ja, es ist nun mal so, es gibt viele Dinge, die sehen wir nicht und haben trotzdem ihre Auswirkungen. Gut. Das zweite Lebensgesetz, was ich hier ja schon im Grunde genommen fast angeschnitten habe, ist das Gesetz der wahren, uneigennützigen Liebe. Das hat Gott in diese Welt hineingeschrieben. Das ist ein weiteres Lebensgesetz. Das Gesetz der wahren, uneigennützigen Liebe. Und bitte, ich bin immer noch neutral. Ich bin immer noch wertneutral, das ist immer noch nicht bezogen. Aber du kannst jedes, den Koran, alles, kannst du danach wieder auf den Messstand bringen. Der Koran sagt, alle Ungläubigen, haut die Finger ab, schlagt ihnen die Köpfe ab. Ist das ein Gesetz der uneigennützigen Liebe? Kann das für alle Menschen zum Guten sein? Nein, wir wissen das. Aber wir sehen, wie viele Leute hineingeboren sind in so eine Sache und etwas angenommen haben, ohne es zu prüfen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die Menschen, die unter dem Koran sind, sie beten täglich ihre Gebete Richtung Mekka. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Sie verstehen aber keines der Worte, die sie beten. Weil es eine Sprache ist, die nicht ihre eigene ist. Sie sprechen also im Grunde genommen täglich etwas aus, was sie gar nicht verstehen. Immer wieder. Nicht nur mal eine Stunde, eine halbe Stunde. Jedes Mal, wenn sie beten. Sie haben vorgeschriebene Gebete, die sie nicht verstehen, weil es nicht in ihrer Sprache ist. Also, wer diesem Gesetz der wahren, uneigennützigen Liebe ausweicht, wird immer Schaden schaffen. Und er baut nicht im Sinne der Bibel, oder er lebt nicht im Sinne der Bibel, Evangelium, versteht ihr? Er lebt Religion, das mag sein. Aber er lebt nicht im Sinne der Bibel, das müssen wir mal ganz klar sagen. Er lebt zerstörend. Wenn wir nicht Geber sind, wenn wir nicht zum Geber werden, zerstören wir. Jeder Mensch, der nur Nehmer ist, wirklich nur Nehmer ist, zerstört. Das geht bis in die Ehe rein. Jemand hat mal gesagt, ein Mann hat mal zu seiner Frau gesagt, kann man natürlich auch genauso umdrehen, passt auf beide Richtungen. Sie hätte gesagt, ich liebe dich. Und er hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Du liebst dich und brauchst mich dazu.
Kein Aufnehmen.
Wenn ein Mensch das spürt, der fühlt sich super. Ne? Wenn ein Mensch merkt, ich bin nur dazu da, dass er existieren kann. Er nutzt mich Tag für Tag, Stunde für Stunde aus. Das denkt er wie, wird seine Seele Schaden nehmen oder wird er glücklich werden dabei? Seine Seele wird Schaden nehmen. Und darum können wir sehen, will der Mensch und die Gesellschaft erhalten bleiben, will die Gesellschaft sich nicht selbst zerstören, muss sie dieses Gesetz respektieren. Also in allem, was du tust, wenn du im Beruf, in deinem Beruf bist, geh nicht um das Geldverdienst sein. Natürlich ist, verdienst du da auch Geld. Weil auch von der Bibel her, die Bibel sagt, dem Ochsen, der da drischt, verbindet das Maul nicht. Also wenn einer arbeitet, steht ihm auch ein Geld dafür zu. Ganz natürlich auch. Aber du sollst da sein, um allen anderen ein Segen zu sein. Selbst im Beruf. Wenn du Schuhe verkaufst. Geh nicht, ich verdiene hier mein Geld. Ich kriege mein Geld dafür, weil das ich tue, aber ich gehe, um den Menschen ein Segen zu sein. Ich will jedem Menschen ein Segen sein. Und wenn ich ihm Schuhe empfehle, ich will ihn nicht empfehlen, weil mein Chef gesagt hat, hör mal zu, die 10 Paare, die müssen wir loswerden als nächstes. Nein, nach der Gesinnung lebe ich nicht. Jeder Kunde, der kommt, ich werde ihn behandeln, als wenn ich bedient werden möchte. Wisst ihr, was die Folge davon ist? Die Kunden kommen wieder. Empfehlung. Warum? Der Mensch fühlt sich angenommen, geliebt, wertgeschätzt, er fühlt sich sicher bei dir. Und das ist Göttliches, was Gott hineingelegt hat. Er fühlt sich sicher, fühlt sich geborgen, da gehe ich wieder hin. Die Person hat mich so gut beraten, die Schuhe sitzen, die Schuhe, ja? Oh, ich gehe so bequem in diesen Schuhen, ich fühle mich so wohl. Und so schön. Die Käufer hat nicht gesagt, also, sie haben falschen Geschmack. Sie müssen die Farbe nehmen, nur weil der Chef gesagt hat, die Farbe muss weg. Ja? Sie müssen modern werden. Aber er hat sich überreden lassen, ja. Aber immer wenn er lang geht und auf seinen Schuh guckt, er ist unzufrieden. Wird er wiederkommen? Nein, er wird nicht wiederkommen. Na, 8 Wochen tauscht er so. Ich bin überzeugt, dass das doch nicht meine Farbe war. Ich kenne Christen, die sagen, wirklich, die bezeichnen sich als ehrliche Christen, die sagen, man muss Privatleben, also Christ sein, und Geschäft auseinanderhalten. Ja, genau. Er lebt zu Hause oder er lebt im Beruf anders. Im Beruf lebt er für die Interessen der Firma. Sei vorsichtig. Lebt nicht für die Interessen der Firma. Lebt für die Interessen des Menschen, dass du seine Bedürfnisse, die er hast, erfüllt. Das ist wichtig. Ich habe hier geschrieben, die vielen Schäden, die wir innerhalb der Menschheit erkennen, sind eine Folge des Verstoßes gegen diese Lebensgesetze. Wir sehen gekränkte Leute voller Misstrauen, Leute, die sagen, ich traue keinem Menschen mehr. Ich gebe mich keinem Menschen mehr hin. Ich glaube keinem mehr. Die Folgen, habe ich geschrieben, sind Unsicherheit und Misstrauen zu den Menschen. Sagt er die Wahrheit oder betrügt er mich, um sich zu bereichern? Ne? Empfiehlt er diese Sache nur, weil dann der Umsatz mächtig steigt? Das dritte Lebensgesetz, über das ich heute jetzt noch sprechen möchte, das haben wir an sich schon betont, aber ich will es nochmal hier nennen. Ich werde Rechenschaft geben müssen vor meinem Schöpfer. Ich werde Rechenschaft geben müssen vor meinem Schöpfer. Denn wenn es einen Schöpfer gibt, das weiß jeder natürliche Mensch, Wenn es einen Schöpfer gibt und er ist der echte Schöpfer, dann muss er dich genauso lieben wie mich, oder?
Ja.
Man darf ja nicht Partei üben. Und das finden wir auch in vielen Religionen. In vielen Religionen wird Partei geübt. Die Frau ist nur diejenige, die für, naja, ich will jetzt nicht abfällig reden.
Kinderküche.
Für den Kinder, die das da, wenn der Mann Sex haben will, dann hat er sie herzugeben und sonst hat sie im Haushalt die Kinder zu erziehen, hat gutes Essen zu machen, aber rauszugehen hat sie nur, wenn ich das sage.
Ja,
und sie hat ihre Augen zuzubinden, sie darf gar keinen begehrlich angucken. Er darf begehrliche mehr gucken, aber sie darf nicht begehrlich mehr gucken. Naja, die Frauen fühlen sich wunderbar dabei. Wir merken, dieser Gott kann nicht der wahre Gott sein, weil er nicht alle Menschen gleich behandelt. Das führt nicht zur Glückseligkeit. Also, die Folge davon, es gibt ja diese Religionen, es gibt gar keinen Gott. Die Bibel nennt das Atheismus. Ja? Es gibt ja gar keinen. Wenn es keinen Gott gibt, dann wird das zur Folge haben, dass wir Gesetze gar nicht mehr beachten müssen, weil wir werden uns gar nicht verantworten müssen. Versteht ihr, was dahinter steht? Ich kann mit dir machen, was ich will. Ich kann dich so oft missbrauchen, wie ich will. Dich belügen, wie ich will. Es spielt alles gar keine Rolle. Ich werde doch eines Tages keine Verantwortung tragen. Ich lebe nur nach dem Lustprinzip. Wenn es den Gott gibt, ich würde nie zu meinem Gott erwähnen. Denn ich müsste damit rechnen, dass eines Tages nach dem Grundgesetz Nummer 1, nenne ich es, das Prinzip von Saat und Ernte, ich es heimgezahlt kriege. Plötzlich werde ich genauso betrogen, wie ich betrogen war. Also wenn es einen echten Schöpfer gibt, dann wird er mich zur Rechenschaft ziehen für diese Dinge. Ob ich Lebensgesetze, die er in diese Welt hineingeschrieben hat, sein Wort, wie wir es auch nennen, egal ob es jetzt, wir merken schon, wir entfernen uns immer mehr von diesen, wie wir sie nennen, fremden Religionen. Wir merken schon, sowohl Buddhismus, auch der Buddhismus, den der Dalai Lama verkündigt, was er der westlichen Welt verkündigt, ist genauso eine Lüge, wie man versucht, uns den Islam als richtiges oder den Koran als richtiges zu verkaufen. Denn den Koran durchblickt man leichter. Kaum einer beschäftigt sich mit dem Buddhismus, er sieht man die Auswirkungen des Islam, weil der Islam halt so viele Länder in seiner Gewalt hat und so viele Länder unter dem Islam stehen. Aber guckt euch in diesen Ländern um. Das Islam, da wissen wir es. Aber den Buddhismus, der ist uns nicht so bekannt. Er wird uns auch genauso als gut hingestellt. Aber es gibt einen Deutschen, der hat Jahre, als einer der obersten Manager ist er des Dalai Lama gewesen. Und dann zu Jesus gefunden. Und er hat ein Buch geschrieben, wie der Dalai Lama in Wirklichkeit ist. Wie er ihn erlebt hat. Er war sein Manager, ja. Er kennt sich aus. Also, es ist alles nur Schau. Der hat Sex mit so vielen Frauen, so viel Unrein, so viel Gewalt, wie er ausübt. Er lässt Menschen töten, die ihm widersprechen. Aber in den westlichen Ländern propagiert er Liebe, Friede. Sie sagen es, aber sie leben es nicht. Und wenn du den Buddhismus wirklich studierst, dann merkst du, es sind Lügen. Es sind Lügen über Lügen. Es geht dennoch darum, wiederum Dinge nachzufolgen, die gar nicht tragend sind. Genauso der Hinduismus. Der Hinduismus zum Beispiel lehrt, dass du dich selbst strafen sollst, wenn du was falsch gemacht hast. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ein Mensch legt sich also auf ein Nagelbrett für eine Stunde oder so, fügt sich damit Schmerzen zu, weil er meint, irgendeinem anderen Menschen Schmerzen zugefügt zu haben. Hilft das dem anderen Menschen, wenn er sie aufs Nagelbrett legt? Da fühlt der andere sich besser. Nein, das ist Quatsch. Und ich glaube, ich brauche auch im Hinduismus gar nicht so tief reinzugehen. wir haben schon darüber gesprochen, wenn die Frau verbrannt werden muss, weil die Ehe damit beendet ist, sollte man sich echt überlegen, ob man in den Hinduismus reingeht. Kann da passieren, dass ein Mann nicht mehr nach Hause kommt? Und wenn der Hinduismus ernst genommen wird, ist das dann auch dein Ende. Also das Ende der Frau. Wir sehen ja auch die Auswirkungen des Hinduismus. Wenn ich nach Indien fahre, sehe ich es immer wieder. Wir hätten nicht die vielen Waisenkinder, wenn das die Wahrheit wäre. Dann würde man die Kinder, ganz was die Mädchen sind, nicht einfach wegschmeißen und denkt, man ist verflucht. Gut, also ich denke, wir erkennen jetzt, diese Lügen, die hinter diesen Religionen stehen. Wir sehen jetzt, dass es negative Frucht bringt. Wir sehen das in all die Länder, wo wir reingucken. Und jetzt müssen wir uns natürlich mal ganz ehrlich fragen, warum ist denn unter uns Christen, ist manchmal auch nicht so, wie es sein sollte. Wenn das Wahrheit ist, was wir hier sagen, warum leben wir das nicht so? Wenn wir Rechenschaft geben müssen vor unserem Schöpfer, und damit komme ich zum vierten Lebensgesetz, wobei das keine Entschuldigung für die Christen sein soll. Ich bin nicht fähig, mit meiner natürlichen Kraft diese Lebensgesetze zu leben. Das habe ich als viertes Gesetz gesagt. Der Mensch wird nicht durch Anstrengung, indem man sich anstrengt, sagen, und ich werde mir vornehmen, das hinzukriegen. Es ist ein Lebensgesetz. Es ist in dieser Welt, ob du es anerkennst oder nicht. Paulus hat es probiert in der Bibel. Er hat gesagt, ich nahm mir vor in Römer 7 und ich scheiterte. Es gibt ein Lebensgesetz, weil immer ich mich anstrenge, also grundlegend meine Fähigkeiten einsetze, um dieses Lebensgesetz zu erfüllen, ich werde scheitern. Ich kann mir vornehmen, ich werde heute Paul lieben. Das Beispiel hier, Paul, mein Nachbarn oder irgendjemand. Und dann begegnet mir Paul und zeigt mir einen Vogel. Schon ist die Liebe weg. Schon ist die Liebe weg, ja. Eben hast du dir noch vorgenommen. Und ja, und du schnaufst und rennst schnell in dein Zimmer.
Na gut, morgen, das machen wir nochmal.
Und sagst, ruhig Bernd, ruhig, ganz ruhig Bernd, bleib ruhig Bernd. Und wirst du deswegen ruhig? Nein, du wirst nicht ruhig deswegen. Es ist hineingeschrieben, warum? Wenn das so wäre, dass wir das tun könnten durch unsere eigene Kraft, dann werden Menschen, die willensstärker sind, die wären besser dran. Die würden weiter vorwärts kommen. Oder Menschen, die nicht nur willensstärker, wen kann man noch nehmen? Ja. Menschen, die so richtig bissig sind und die sagen, und ich will das erreichen.
Egoisten.
Ja.
Ja,
genau.
Ja, mein eigenes Ego kommt
ja,
jetzt.
Genau.
Dann kommen die anderen.
Genau. Und Gott würde noch etwas damit tun. Der Gott, der Schöpfer des Universums, würde etwas, was zerstörend ist, damit wieder fördern. Das ist der menschliche Stolz. Der menschliche Stolz würde sich sofort wieder erheben über den anderen. Ich kann das und du bist nicht. Wie sagt man? Schlappschwanz oder du kriegst doch gar nichts hin, wer bist du eigentlich? Ja? Guck mal, was ich alles hingekriegt habe. Ja, ich manage alles hier. Und wer bist du? Ja, von dir kann man auch nicht mehr erwarten. Und sofort wäre die Frucht schon wieder negativ. Gott hat gemacht, dass alles, dass man in allem abhängig ist von etwas, was die Bibel Gnade nennt. Die Bibel nennt es Gnade. Und jetzt will ich mal in einen Bibelvers rein, den habe ich hier nicht aufgeschrieben.
Halt mal ganz kurz. Das mit dieser Willensentscheidung. Ich meine, ich muss doch auch meinen Willen, mein Wollen, wie sage ich es jetzt am besten, Ich muss mich doch aber auch entscheiden, den Weg mit Jesus zu gehen. Das ist doch auch eine Willensentscheidung.
Ja.
Von wem kommt die denn?
Ich habe nicht gesprochen, dass du deinen Willen nicht einsetzen sollst. An Punkt 1 habe ich ja gesagt, du bist frei, du musst eine Entscheidung treffen. Gott hat dich frei gemacht, in das Gesetz der Freiheit reingestellt. Du musst diese oder jene Entscheidung treffen. Es geht nicht um eine Willensentscheidung, dass du sie nicht tust.
Ja, gut, aber ich sage,
es geht, dass du aus deiner eigenen Kraft, aus deiner eigenen Anstrengung nicht versuchst, diese Prinzipien zu erfüllen. Durch deine Fähigkeiten, die du in dir hast. Du selbst, was du in dir trägst, deine Qualitäten, egal wie gut sie sind, sind nicht die tragende Kraft, mit der du diese ersten drei Lebensgesetze erfüllen kannst. Du wirst immer wieder scheitern. Das wollte ich damit sagen.
Aber Lustlosigkeit ist doch eigentlich nicht immer negativ, oder?
Nein.
Richtig.
Also, solange es nicht Egoismus behaftet ist, ist es doch normalerweise.
Genau, das hat ja Christa gesagt. Diese Zielstrebigkeit, die Willensstärke, die projiziert den Stolz. Ja, der hat den Stolz zum. Und in der Seelsorge erlebe ich das immer wieder. Es gibt Menschen, die sind so willensstark, echt willensstark. Und die probieren es immer wieder, die nehmen sich immer wieder und sie scheitern ständig. Und dann weinen sie und weinen und sagen, ich fühle mich so einsam, so verlassen. Ich fühle mich auch von Gott verlassen. Ich sage, nee, Gott hat dich nicht verlassen. Du bist nur auf einem falschen Weg. Du probierst es nur aus dir selbst. Du wirst der gute Mensch sein. Der tolle Mensch, der alles hinkriegt. Und schlussendlich stehst du da und sagst, ich. Und dann steht der andere da und guckt hoch und sagt, ich Armer, ich krieg's nicht hin. Ja? Und das verhindert Gott. Es bleibt Gleichheit. Gott macht uns alle von einer Fähigkeit abhängig, die jeder kann. Ob er denn nun 2 mal 2 zusammenzählen kann oder nicht. Wenn er die Lebensgesetze begreift, kann er es umsetzen. Er muss nicht Abitur haben oder mittlere Reife oder irgend sowas.
Ja, aber ich muss mich doch immer entscheiden.
Habe ich ja gesagt, unter Punkt 1.
Ja.
Gott hat dich in die Freiheit gesetzt. Gott sagt nicht, ich entscheide für dich. Nein, du entscheidest dich. Aber was du tust, tust du nicht aus deiner persönlichen Fähigkeit daraus, sondern aus einer Fähigkeit, die dir geschenkt wird. Aus einer Kraft, die dir zufließt. Und da komme ich ja noch zu. Das ist 2 Minuten verloren. Und gleich am Ende. Gut, also Römer 11. Ich weiß nicht, wo ich hier beginnen sollte. Vielleicht fangen wir an mit 32. Mit 32 und 33. Vers. Wie steht denn das für dir?
Gott hat
einfach. Dann hört einfach mal zu. Ich lese es mal aus der Elberfelder vor. Denn Gott hat alle zusammen, also alle Menschen, in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er alle begnadige.
Steht bei dir begnadigen?
Ja. Bei mir steht begnadigen. Aber Begnadung ruft, da zeigt sein Erbarmen. Da heißt es, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit wie auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitbereiter gegeben? Dieser ganze Römer 11 schreibt über Juden und über Heidennationen. Ja? Jeder versucht zu beweisen, ich bin wegen dieser und jener Sache angenommen. Ja? Ich, Ich habe irgendetwas, worauf meine Annahme beruht. Irgendeine Qualität, irgendetwas kann ich vorweisen, wo ich sagen kann, deswegen musst du mich annehmen. Eine Leistung, ein Können, meinem Vater oder irgendetwas. Ich habe irgendetwas, das ist der Grund, weswegen du mich annehmen musst. Und Gott sagt, alle Menschen habe ich in einen Stand gebracht, dass sie nur begnadigt werden können. Es gibt keine, der ohne Gnade angenommen wird. Das heißt, wie wir auch in Römer 3 haben, alle sind Sünder und mangeln der Herrlichkeit, des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Alle begnadigt er, alle müssen kommen, müssen sagen, müssen zu diesem Gnadenthron kommen, müssen sagen, ich kann nur aus einer Grundlage kommen, ich brauche Gnade. Wer nicht über die Schiene der Gnade kommt, über den Weg der Gnade kommt, erfährt bei Gott keine Annahme. Und wird schlussendlich, wie Paulus auch in Römer 7 gesagt hat, immer wieder zappeln und wird es nicht hinkriegen. Ihr könnt das einfach mal zu Hause mitnehmen. Lest einfach mal zu Hause Römer 7 durch. Von Vers 7 bis Vers 25. Wir wollen das jetzt hier nicht lesen. Aber in Vers 18 sagt er genau das. Und da wird Gott jeden Menschen hinführen, den er retten will. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Ja? Und der Vers 22 an. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und da führt Gott jeden Menschen hin. Jeder Mensch führt Gott. Du hast nur eine Chance, indem du kommst und sagst, ich brauche Gnade. Brauche Gnade. Und Gnade ist ein Akt der Demut, wo Gott jeden Menschen hinführt. Wer das nicht beansprucht, diese Gnade, er kommt nicht weiter. Er wird nie in das echte Leben hineinkommen. Er muss sich erkennen, es ist ein Lebensgesetz, du wirst es nicht hinkriegen, du kannst es versuchen, du kannst dein ganzes Leben, du wirst ärgerlich werden, du wirst wütend werden, du wirst Bitterkeit im Bauch haben über all diese Dinge. Wenn du nicht anerkennst, dass alle Menschen unter dieses Gesetz der Gnade gebracht sind und nur durch Gnade gerechtfertigt werden, nur durch Gnade. Deswegen hat Gott alle zusammen eingeschlossen in den Ungehorsam. Versteht ihr? Jeder Mensch ist von Natur ungehorsam. Jeder Mensch. Jeder Mensch ist ein Rebell von Natur. Es gibt gewisse Dinge, die sagt er, das tue ich. Doch Gott, das tue ich. Aber seinem Naturell nicht passen, da sagt er, das geht mir zu weit. Nee, Gott, das kannst du mit mir nicht machen. Also jeder ist in seiner Natur ein Rebell. Und Gott führt einen jeden dahin, anzuerkennen, ich stimme dir zu, ich bin das. Ich bin nicht fähig, meine Lüste zu zügeln. Ich bin nicht fähig, mal gehorsam zu sein. Ich trage das nicht in mir selbst. Und wenn wir da angelangt sind, sagt Gott, jetzt bist du an einem echten Punkt. So, und alles das, was ich jetzt sage, hat keine Religion. Die meisten Religionen haben Religionen, wo sie sich selbst strafen müssen. Oder Religion, wo sie mit Leistungen etwas vollbringen müssen. Aber keine der anderen Religionen achtet den Nächsten. Die Bibel, das Neue Testament ganz besonders, ist das einzige Buch, was den Nächsten respektiert, sogar höher wie dich selbst. Guck es dir an. Das sind alles echte Lebensgesetze. Die Bibel respektiert nie, dass irgendein Mann die Frau eines anderen benutzen darf. Für sich missbrauchen darf. Warum? Wie fühlt der andere Mann sich, wenn er das rauskriegt? Na toll, der blüht richtig auf. Nein. Er fühlt sich gedemütigt, verletzt und gekränkt. Das Vertrauen, etwas, was er braucht, als Grundfunktion seines Lebens, ist gebrochen. Ist gebrochen. Er wird immer unsicher sein. So, wir machen jetzt hier Schluss. Ich erzähle noch zum Schluss eine echte Sache, die wirklich geschehen ist. Ein Mann ist fremdgegangen, ein Christ, in Anführungsstrichen, genau, ist fremdgegangen und hat nach kurzer Zeit seine Frau um Vergebung gebeten. Seine Frau hat ihm vergeben, aber nur mit Worten. Sie hat nie, wie soll ich sagen, sie hat gesagt, ich vergebe dir. Aber sie hat nie die Folgen dieser Vergebung aufgearbeitet. Nie die, oder nicht die Folgen der Vergebung, sondern die Folgen dieser Sünde aufgearbeitet. Und die Folgen wiederum davon waren,
nochmal, wenn man dann, sie hat was nicht gesagt?
Sie hat nie die Folgen dieser Sünde aufgearbeitet, die er getan hat.
Ich wollte gerade sagen, sie hat doch die Sünde auch nicht begangen.
Nein, aber sie hat ihre Vergebung nur mit dem Mund getan.
Ach so.
Und die Folgen davon waren Angst und Unsicherheit, wenn er das wieder tut. Und schlussendlich ist sie in einen Wahn verfallen. Weil sie hat ihn immer wieder angeklagt. Sie hat immer wieder, wo kommst du her, wo bist du gewesen? Hat hinterher telefoniert. Und dann war der Mann ärgerlich. Er hat gesagt, du hast gesagt, du hast mir vergeben, was spionierst du hinter mir her? Ich hab dich doch um Vergebung gebeten, warum glaubst du mir nicht mehr? Wir merken, wie tief diese Dinge sitzen. Und dass sie nur über das echte Evangelium, über das Praktizieren des Evangeliums ausgetilgt werden können. Ich muss das ganze Evangelium in Anspruch nehmen. Ich kann es nicht nur im Kopf in Anspruch nehmen, sonst bleibe ich hängen und schlussendlich wird das in mir Dinge projizieren, dass die ganze Ehe schlussendlich doch kaputt geht. Weil ich nicht wirklich vergebe, wie die Bibel sagt, wie ich vergeben soll.